Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hahner Podcast. Ja, in dieser Geschichte aus der Gartenstadt geht es mal wieder um das ehrenamtliche Engagement in Hahn. Zu Gast ist Steffen Behnke und er nimmt uns mit in die Welt des technischen Hilfswerks, kurz THW. Das sind die mit den blauen Uniformen und den blauen Autos, die da sind, wenn man sie braucht, zum Beispiel beim Hochwasser. Also ich muss schon sagen, ich bin sehr beeindruckt von den Frauen und Männern, die in unserem Ortsverband freiwillig viel Zeit in die Hilfe für andere stecken. Natürlich geht es hier auch um Technik, die du dort erlernen kannst, aber wie so oft sind es die Menschen, die im Fokus stehen. Was lernst du im THW? Wo kannst du mitmachen? Was solltest du dafür mitbringen? Lass auch du dich jetzt begeistern vom Einsatzwillen der Ehrenamtlichen und hör dir diese Folge an. Viel Spaß. Hallo Steffen, herzlich willkommen im Hahner Podcast.
Ich freue mich, da zu sein. Hallo Frank.
Hi, grüß dich. Ja, heute geht es um das Thema THW, Abkürzung für Technisches Hilfswerk, Ortsverband Hahn. Ja, du bist da tätig. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und was du da gerade so machst.
Ja, also ganz lustig ist immer, vielleicht fange ich erstmal an, was das THW so ist, ne? Bevor wir vielleicht, was ich dazu komme. Also das, weil ich werde immer, wenn ich in meiner blauen Uniform hier aus dem Haus renne mit dem Helm in der Hand, dann fragen die Nachbarskinder schon mal, bist du bei der Feuerwehr? Ja. Nee, beim THW. Mhm. Was ist denn das THW? Und da fängt es meistens schon an. Also Feuerwehr kennt jeder, Polizei kennt jeder, Rettungsdienst kennt jeder, aber was ist eigentlich das THW? Genau, vielleicht kurz umrissen, das ist eine Bundesanstalt, die eigentlich die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation ist. Mhm. Und die ist direkt dem BMI unterstellt, also dem Bundesministerium für Inneres und Heimatschutz ist es, glaube ich, jetzt auch noch. BMI, ja, Heimatschutz gehört, glaube ich, noch dazu. Und die gibt es schon richtig lange tatsächlich, ist 1950 gegründet worden. Damals als Einsatzorganisation des Bundes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz im In- und Ausland und sollte eben helfen, ne, wenn irgendwelche Katastrophen eintreten oder im Kriegsfall eine zivile Hilfsorganisation darstellen, die dann eben auch durch die vierte Genfer Konvention als zivile Nicht-Kombattanten gelten. Das heißt, wir dürfen nicht kämpfen, aber wir dürfen auch nicht angegriffen werden, also ähnlich wie Sanitätsgruppen, ne? Also wenn das THW im Kriegsfall im Einsatz wäre, dürfte man es eben auch genauso wie auch Rotes Kreuz und so weiter nicht angreifen. Genau, und dann gibt es da das THW-Gesetz, das verpflichtet den THW auf Anforderungen für die Gefahrenabwehr zuständiger Stellen, also das sind so Katastrophenschutzbehörden der Länder. Und wenn die sagen, da ist ein öffentlicher Notstand oder eine Katastrophe oder ein Unglücksfall größeren Ausmaßes, dann können die das THW rufen. Das THW unterstützt aber auch jetzt kommunale Feuerwehren oder Rettungsdienste bei Massenanfällen von Verletzten, die Polizei der Länder und des Bundes oder auch den Zoll, wenn zum Beispiel jetzt irgendwo was ausgeleuchtet werden muss. Mhm. Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie der Zoll Kontrollen durchführen will, dann kann das THW schon mal als Unterstützung zur Beleuchtung hinzugezogen werden. Mhm. Genau. Wichtig ist bei allen Aufgaben, kennt man vielleicht, wer der eine oder andere, ich habe ja Zivildienst geleistet, wichtig ist bei allen Aufgaben, die wir wahrnehmen, dass es keine Konkurrenz zur Privatwirtschaft geben darf. Also wir können jetzt nicht für Dienste herangezogen werden, wie zum Beispiel Baumfällen. Und die Stadt
einfach. Ach, schade. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau. Ob wir bei dir im Garten mal die Bäume fällen können.
Richtig.
Da können wir privat drüber reden, aber das THW darfst du dafür nicht in Anspruch nehmen. Okay. Denn das ist tatsächlich eben dazu zuständig, eben bei Katastrophenfällen zu helfen. Genau. Und ja, vielleicht. Im Anschluss können wir ja nochmal kurz quatschen, wie das THW dann, also wie so ein Einsatzfall ausgerufen wird. Ansonsten vielleicht noch was dazu sagen. Also wir leisten Hilfe im Bereich Infrastruktur, wenn es um Elektroversorgung, Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Brückenbau geht, ne, in Katastrophenfällen. Wir technische Gefahrenabwehr, klar, Rotten retten Bergen, das hat man ja vor allen Dingen jetzt in den Auslandseinsätzen in der Türkei oder in Syrien gesehen, was die Jungs und Mädchen da vor Ort geleistet haben. Führung und Logistik, Kommunikation, technische Hilfe auch im Umweltschutz und klar, wenn es im Katastrophenfall auch darum geht, die Bevölkerung zu versorgen, also mit Strom oder auch mit Lebensmitteln oder so, dann sind wir auch zur Sache, zur Stelle oder Hilfestellung bei Verkehrswegen, Höhenrettung, Tauchen, behelfsmäßig Straßen zu bauen im Katastrophenfall und so weiter und so fort. Das ist im Übrigen tatsächlich weltweit eine einmalige Organisation. Sowas gibt es sonst nicht nochmal. Ja.
Ja, ich will auch nochmal, warum bist du da? Was machst du da?
Genau, warum bin ich da? Jetzt habe ich ganz viel erzählt, was das THW ist und wie cool diese Organisation eigentlich ist. Und jetzt kommen wir nochmal, was machst du eigentlich? Hattest du Langeweile? Ja, tatsächlich ist das eigentlich, ich bin immer schon immer ein Mensch gewesen, der gerne auch ehrenamtlich arbeitet, weil ich das, beim THW sagen wir immer so, du brauchst schon ein bisschen Helfersyndrom, um so etwas ehrenamtlich zu machen. Ne? Mhm. Und bei mir war der Hauptauslöser, dass ich vor ein paar Jahren bei meinem Vater war, der wohnt in der Sächsischen Schweiz und da war gerade zum Tief Bernd, wo dann eben das Wasser die Hänge runterkam. Und wir quasi gerade noch so zu meinem Papa kamen, der wohnt also da relativ weit im Wald, ein bisschen höher gelegen das Haus, dadurch ist er selber nicht von der Flut betroffen worden, aber eben ringsrum, er war dann quasi von der Welt abgeschnitten in seinem Haus, da sind ganze Häuser weggespült worden und so weiter und so fort und dann standen da die Jungs und Mädels mit ihren blauen Uniformen und ihren blauen Autos, schleppten Sandsäcke, sperrten Straßen und halfen da und dann habe ich mir so gedacht, ja Mensch, die Katastrophen werden nicht weniger, das ist leider so, das bringt der Klimawandel mit sich. Mhm. Die Kinder sind mittlerweile relativ selbstständig, wäre doch mal eine coole Sache, da beim THW mal anzufragen, ob die noch jemanden brauchen, die vor allen Dingen einen Betriebswirt brauchen, ne? Also wer nichts wird, wird, wird. Ne? Also ich hatte handwerklich, meine Fähigkeiten waren so für den Hausgebrauch, aber ich habe keinerlei technische Ausbildung oder sowas, sondern wirklich tatsächlich bin ein Schreibtischtäter und habe dann dort halt angefragt, hier im Ortsverband in Hahn, weil ich wohne auch in Hahn und die haben gesagt, ja klar, komm mal vorbei und dann quatschen wir mal und dann haben wir gesprochen und dann haben die gesagt, mach dir keinen Kopf, alles was du brauchst, lernst du bei uns und dann gucken wir mal.
Okay.
Ja, und so bin ich zum THW gekommen. Und der zweite Teil, was mache ich da jetzt? Ne?
Ja.
Genau, also ich bin tatsächlich jetzt Beauftragter Öffentlichkeitsarbeit für den Ortsverband. Also ich bin dafür zuständig, mich darum zu kümmern, eben mit charmanten Podcast-Menschen wie dir zu reden oder eben in der Zeitung Artikel zu schreiben oder unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite. Und genauso gut auch eigentlich unsere Homepage, aber die ist leider ein bisschen sträflich vernachlässigt worden. Man muss halt immer gucken, ne? Das ist immer so eine Gratwanderung. Du hast halt, wenn du schnelle Infos willst, finde ich nach wie vor die sozialen Netzwerke dankbarer. Da kannst du auch eine gewisse Interaktion mit den Leuten kriegen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Menschen wie du oder andere JournalistInnen, die dann eben tatsächlich auf die Homepage gucken, was macht denn der eigentlich, wo ist denn das, was haben die denn eigentlich? Und deswegen braucht es die Homepage genauso. Also es braucht eigentlich das ganze Programm. Auch die klassische Zeitung, ne? Also das denkt man ja auch immer, die ist eigentlich tot. Aber wenn da ein Artikel drin steht, werde ich auch oft angesprochen, ach Mensch, da stand das und das drin. Gerade in unserem Käseblättchen hier in Hahn, das lesen die Leute tatsächlich.
Also ich kenne das THW, ich kenne es aber tatsächlich dahingehend, eigentlich tatsächlich immer in den Katastrophenfällen, die man so in der Tagesschau sah, wo man dann sah, dass ganze Züge sich vom THW irgendwo entweder ins Ausland begeben haben oder auch hier im Inland geholfen haben. Man kennt auch die Fahrzeuge, diese großen blauen Fahrzeuge, die kennt man auch. Und jetzt habe ich mal in meinem Bekanntenkreis vor unserem Interview so rumgefragt, so nach dem Motto, Mensch, THW, wusstest du eigentlich, dass wir auch eine Ortsgruppe haben? Die ist relativ unbekannt tatsächlich. Also alle kennen so dann das THW. Mhm. keiner weiß so richtig, was die machen. Also wenn du sagst, das ist so eine Bundesanstalt, das müsstest du vielleicht auch gleich mal erzählen. Bezahlen die das ganze Zeug oder braucht ihr Spenden? Zahlt das der Bund? Wie ist da so die Finanzierung? Das würde mich auch mal persönlich interessieren. Ja. Und wie ist da so die Aufgabenteilung? Weil ich habe gesehen, eure Ortsgruppe, die hat so ein paar, ihr nennt das, glaube ich, Züge. So, das heißt, mit den Zügen kann man ja wahrscheinlich nur bestimmte Aufgaben erledigen und andere haben dann wieder andere Züge und wahrscheinlich werden diese einzelnen Züge dann im Bedarfsfall angefordert. Erklär mal so ein bisschen, wie so eine Alarmierung stattfindet. Wer kommt da auf euch zu? Müssen sich die Leute da bereithalten? Wie funktioniert das Ganze im Katastrophenfall?
Also das, wir nennen es Ortsverband, ne, nicht Ortsgruppe. Mhm. Vom Prinzip her ist das THW dem BMI, ne, wie ich schon sagte, unterstellt. Und ist dann, also Sabine Lackner ist unsere Präsidentin, die sitzen in Bonn. Und das ist erstmal der Bundesverband. Unter dem Bundesverband gibt es 8 Landesverbände. Das ist jetzt 16 Bundesländer, 8 Landesverbände. Das kommt man schon drauf, dass das nicht so ganz den Landesaufteilungen entspricht. Also dann sind verschiedene Länder zusammengelegt. Als NRW sind wir einzeln. Wir sind ja auch relativ groß, haben relativ viele Menschen. Aber es sind zum Beispiel im Norden mehrere Verbände zusammengelegt oder Thüringen-Sachsen ist ein Landesverband und so weiter und so fort. Unter diesen Landesverbänden gibt es dann 66 Regionalstellen. In unserem Fall ist das die Regionalstelle Düsseldorf, die sitzt tatsächlich aber in Hilden. Und unter diesen Regionalstellen hängen dann wiederum die Ortsverbände. Es sind insgesamt 668 Ortsverbände deutschlandweit und der Ortsverband Hahn ist unser hiesiger und der ist eben zuständig für Hahn, Erkrath und Mettmann. Dann gibt es eben noch in der Umgebung den Ortsverband Hilden, dann gibt es Heiligenhaus Wülfrath, also die quasi, die sind dann jeweils für diese Gebiete erstmal zuständig. Mhm. Genau. Dann war die Frage, wie ist das, wie findet so eine Alarmierung statt oder beziehungsweise was ist so ein Zug? Wie ist eigentlich so ein Ortsverband aufgebaut? Also der Ortsverband besteht mindestens einmal aus einem sogenannten technischen Zug. Der technische Zug wiederum beinhaltet einen Zugtrupp, mindestens eine Bergungsgruppe, also Bergungsgruppe haben wir alle, und eine zusätzliche Fachgruppe oder bis zu 3 zusätzlichen Fachgruppen. Die Bergungsgruppe ist quasi, wie der Name sagt, ne, für die Bergung von Menschen zuständig oder für Abstützen und so weiter und so fort. Die hat wir nennen es GKW, Gerätekraftwagen, liebevoll auch manchmal Werkzeugkiste. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Feuerwehrwagen, die an der Seite diese Lamellen haben, ne, die man dann hochschiebt. Und da ist da eigentlich alles drin. Also es ist unser Werkzeugkasten. Ne? Da ist alles drin, was wir brauchen. Da sind Beleuchtungen drin. Da ist ein Schraubstock drin, dass man auch mal vor Ort was sägen kann. Da ist ein Trennschleifer drin. Also alles Leitern, alles, was man zur Bergung braucht, eine Bergeschleppe und so weiter und so fort. Davon haben wir 2 in Hahn tatsächlich. Also wir haben 2 Bergungsgruppen und wir haben die Fachgruppe N, das ist Notversorgung, Notinstandsetzung. Die haben dann, wir nennen es Mehrzweckkraftwagen. Das ist so ein, andere würde sagen, LKW mit Plane hinten drauf. Mhm. Und der ist eben, also wie der Name auch sagt, Notinstandsetzung und Nothilfe, der ist eben dafür zuständig, jetzt so eine Notversorgung sicherzustellen. Da haben wir zum Beispiel auch eine Tankstelle, eine mobile, die fast 450 Liter und hat richtig seinen Zapfhahn, ne? Also gerade wenn man jetzt in so einem Einsatzfall ist, können die Autos und die ja nicht immer zur Tankstelle fahren, ne? Und so ein 54 Liter können wir halt mit einmal bereitstellen und dann können eben die Fahrzeuge getankt werden und so weiter und so fort. Genau, also das ist so ist unser Ortsverband aufgebaut. Andere Ortsverbände sind ähnlich, ne? Immer ein Zug und ein Zug ist dann unterteilt in den Zugtrupp und die einzelnen Gruppen. Manche Ortsverbände wie Düsseldorf, große Ortsverbände, die haben dann gegebenenfalls auch mehr als einen Zug. Genau. Der Ortsverband selber wird geführt vom Ortsbeauftragten. Der hat dann unter sich den Stab. Im Stab ist dann zum Beispiel Also der Stab wird geleitet vom stellvertretenden Ortsbeauftragten. Da ist dann auch die Köchin, ne, oder der Koch. Wir haben natürlich auch, klar, wenn wir lange Einsätze haben, braucht man natürlich auch jemanden, der die Menschen versorgt vor Ort, also auch unsere Helfer versorgt. Es gibt immer so den Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Mhm. Und was ja auch nicht ganz unwichtig ist, ne? Also du kannst ja nicht jemanden retten oder bergen, wenn du nichts zu essen hast. Genau, dann ist da der Ausbildungsbeauftragte, weil auch das ist wichtig, können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, dass unsere Helfer natürlich und Helferinnen natürlich gut ausgebildet sind. Dann ist der Ortsjugendbeauftragte, ne, weil wir auch eine Jugend haben, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Der Verwaltungsbeauftragte oder die Verwaltungsbeauftragte, die ist zuständig oder er ist zuständig für die im Ortsverband anfallenden Verwaltungsarbeiten, weil ne, wir sind eine Behörde. Da muss natürlich alles seine Richtigkeit haben. Der Schirmmeister, der ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft unserer Kraftfahrzeuge und so weiter und so fort. Und eben ich als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit. Ne, die leiten quasi als Stab den Ortsverband. Dann, wie gesagt, die Zug ist dann von der Zugtruppe von der Führung her. Jetzt können wir vielleicht als Beispiel mal ein kleineres Beispiel nehmen, was ein bisschen aktueller ist, wie so eine Alarmierung stattfindet.
Ja.
Vielleicht hast du mitgekriegt, wie das bei der Schaurestobar diese oben so etwas vom Dach drohte abzustürzen.
Ja.
Auf einer Kaiserstraße. Das war am 19. September.
Mhm.
Das ist dann das Übliche, das Ordnungsamt kommt vor Ort, kommt mit der Feuerwehr zusammen und dann wird der Fachbeauftragte alarmiert, des THW, das ist also in unserem Fall auch der Zugführer, der Matthias Mauermann, der ist dann vor Ort gekommen, hat sich das angeschaut und die haben dann gemeinsam mit einem Bausachverständigen, der dann ans Wuppertal kam, geguckt, was kann man machen, was müssen wir machen, den Schaden erkundet und haben gesagt, okay, der THW oder das THW hat, der Ortsverband Hahn hat die Mittel, um das hier zu sichern. Und dann gibt es eine sogenannte Voralarmierung, ne, dann wird checkt nochmal alle euren Status, weil wir haben alle auf unserem Handys quasi eine App vom THW, wo du quasi die anzeigt, wie nah du am Ortsverband bist, ob du verfügbar bist oder nicht. Mhm. Und dann werden die jeweiligen Gruppen alarmiert. Die Gruppen sind so, also musst dir vorstellen, du bist dann, wenn du deine Ausbildung beendet hast, in einer Gruppe bei uns drinne, fest drinne. Also Bergungsgruppe oder Fachgruppe N oder eben Zuggruppe.
Kann ich mir das aussuchen?
Das kannst du dir nach der Ausbildung aussuchen. Klar, dann spricht man normalerweise nach der Ausbildung, der Ausbildungsbeauftragte spricht dann nochmal mit dir und sagt, Mensch, was könntest du dir vorstellen, wo du hier unterstützen könntest? Wir haben noch einen Platz in der Fachgruppe N oder wir haben da auf der Bergungsgruppe noch einen Platz. Was möchtest du gern? Also man versucht schon auf die Wünsche einzugehen. Klar. Mhm. Genau, und dann bist du der zugeordnet. Und dann wird halt geguckt, was brauchen wir? In dem Fall war dann 1929 die Alarmierung und der Zugführer hat entschieden, wir brauchen Zugtrupp. Klar, das ist dann ein kleiner, wir nennen es Mannschaftstransportwagen, da ist so ein mobiles Büro hinten drin. Der fährt eigentlich immer mit, weil da wird quasi die Koordination gemacht. Ne? Da wird der Funkverkehr zusammengeführt, da wird entschieden und beraten, was machen wir als erstes und so weiter und so fort. Also der unterstützt halt den Zugführer. Dann gesagt, okay, unsere Werkzeugkiste, also unser GKW muss dahin. Nehmen wir gleich zwei. Wir können beide Bergungsteams involvieren. Und wir brauchen den MZKW, also den Mehrzweckkraftwagen, also die Planwagen mit unserem Einsatzgerüstsystem. Und das Einsatzgerüstsystem ist eine Besonderheit. Insofern, das ist quasi speziell für den THW konstruiert. Gebaut und hat, ist, du musst dir das vorstellen, wie so ein Gerüst, also das gleiche System wie diese Baugerüste, ne? Also oder von der Art her, ne? Und du kannst verschiedene Dinge mit diesem Gerüst relativ schnell bauen. Das üben wir auch regelmäßig. Also du kannst, na klar, normales Gerüst damit bauen, du kannst damit abstützen, du kannst damit auch, wenn du jetzt irgendwas dekontaminieren würdest, zum Beispiel Kraftfahrzeuge oder so, könntest du auch so eine Brücke bauen. Das Gute daran ist, nicht nur, dass du alle Teile hast, das liegt auch ständig abfahrbereit auf einem LKW-Anhänger, auf so einem großen Plananhänger. Das ist also ständig bereit, sodass wir innerhalb von 15 Minuten mit diesem Einsatzgerüstsystem ausrücken können. Und die zweite Besonderheit ist, dass jedes diese vorgesehenen Baumöglichkeiten, die sind statisch abgenommen. Das heißt, wenn du das baust, brauchst du keinen Statiker mehr, der sagt, das ist in Ordnung. Ne? Sondern es ist, wenn in dem Moment, wenn du das so gebaut hast, ist es sicher. Genau, und dann haben wir das Einsatzgerüstsystem und dann haben wir gesagt, okay, wir schützen jetzt die Fußgänger, den Fußgängerweg, also gegen herabstürzende Teile. Und wir waren also 1929 wurde die Alarmierung, 21 Kameraden waren dann 20.20 Uhr am Einsatzort. Ne, sie fahren dann erstmal zum Ortsverband nach Krüten auf die Leichtmetallstraße 6. Dann heißt es aufsitzen, wenn alle da sind und dann fahren die los. Dann waren die vom Einsatzort, was ist es, ne? 20.20 Uhr ist es natürlich nicht mehr hell, also wird als erstes wird die Beleuchtung aufgebaut. Ne? Dann haben wir so Stromversorger, also Aggregate, und so große drei Beine mit großen Beleuchtungen, die werden dann so aufgestellt, dass wir das schön ausgeleuchtet haben und dann wurde begonnen mit dem Aufbau des Fußgängertunnels und 21:43 war quasi alles abgeschlossen. Also in einer Stunde 20 Minuten war die Arbeit dann quasi vor Ort erledigt und dann fahren die Fahrzeuge wieder zurück und dann ist es natürlich so, dass man beim THW sagt, das ist bei den anderen Hilfsorganisationen sicherlich ähnlich. Man muss natürlich die Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Ne? Also man kann das Auto nicht einfach da so stehen lassen, alles irgendwie und komm, wir gehen nach Hause, Rest machen wir morgen. Nee, es muss halt schon wieder so sein, dass quasi alles, was gebraucht wurde, auch wieder ordentlich verstaut ist, dass gegebenenfalls Sachen, die noch geladen werden müssen, also Lampen und so weiter, dass die natürlich entsprechend geladen werden, Funkgeräte, dass die entsprechend geladen werden, dass wenn jetzt Arbeitsleinen nass geworden sind oder so, dass die zum Trocknen aufgehangen werden. Also das dauert dann immer noch mal ein bisschen. Ne, deswegen diese Differenz zwischen 21.43 Uhr, die Arbeiten abgeschlossen. Dann, ich sage jetzt mal 10 Minuten zurück in den OV und dann im OV eben alles entsprechend wiederherstellen, dass man jederzeit wieder ausrücken kann. Ja, so ist so ein kleiner Einsatz.
Und einer schreibt ein Tagebuch oder woher hast du jetzt genau die Zeiten?
Genau, das wird natürlich notiert. Okay. Das ist beim Zugtrip, der natürlich dann notieren muss, beziehungsweise der Zugführer. Also jetzt muss ja Protokoll geführt werden, ne, was wann gemacht wurde. Daher habe ich genau die Zeiten. Genau, ich gucke in dieses Tagebuch dann rein und sehe das und kann dir das dann so schön erzählen.
Habe ich jetzt mal eine Frage, weil wenn ihr jetzt viele Einsätze habt, dann habt ihr ja viel Diesel oder Benzin zu verbrauchen, die Küche muss vielleicht angeworfen werden, dann habt ihr ja höhere Kosten. Werdet ihr dann rechnet ihr diese Einsätze dann quasi einzeln ab? Werdet ihr dafür bezahlt oder kriegt ihr immer eine Pauschale und müsst dann mit dem Geld auskommen?
Also die Einsätze können abgerechnet werden gegenüber, also das THW rechnet die Einsätze dann ab, aber wir werden quasi ja vom, also diese Mittel, die wir brauchen, werden ja von der Bundesbehörde gestellt. Also wir werden quasi, ne, also wir können tanken, wenn wir tanken wollen. Wir müssen nicht vorher gucken, haben wir die letzten Rechnungen rausgeschickt, sind die auch bezahlt, haben wir Geld da, können wir es bezahlen? Nee, das müssen wir quasi entsprechend klären mit dem nächsthöheren Einheit und dann, dann kriegt man die Mittel auch natürlich zur Verfügung gestellt, die wir brauchen.
Jetzt hast du gesagt, 21 Menschen waren quasi in diesem Einsatz drin, aktiv. Ja. Wie groß ist denn euer Ortsverband überhaupt, so grundsätzlich mit allen Leuten dann quasi?
Mit allem drum und dran, genau. Also wir haben insgesamt 43 aktive Einsatzkräfte. Davon sind 8 Frauen, also 43 Menschen, die im die verschiedensten Tätigkeiten im Ortsverband ausüben. Das kann, ne, also auch da die Frage, ne, wir hatten jetzt vorhin kurz auch gesprochen, welche Altersgruppen sind vielleicht geeignet. Vom Prinzip her ist erstmal als Helfer jeder über 18 geeignet. Und dann kommt es auf die persönliche Fitness an. Und dann gibt es aber auch Tätigkeiten, die Leute ausüben können, die jetzt zum Beispiel diese Fitness aus Altersgründen oder aus welchen Gründen auch nicht mehr haben. Also es gibt ja zum Beispiel die Köchin, ne, oder den Koch. Es gibt aber auch die Verwaltungsleute, ne? Wir brauchen ja auch Menschen für die Verwaltung. Und das können dann durchaus auch Menschen sein, die vielleicht nur eingeschränkt im Einsatzfall einsatzbar wären. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, die einzusetzen. Aber klar, eine Fitness ist erstmal nicht verkehrt. Das sind alles keine Hochleistungssportler, die wir haben. Also der eine oder andere vielleicht schon, aber im Grunde genommen viele haben so wie ich so einen leichten Bauchansatz, das ist schon okay.
Ja, wobei ich habe das schon gesehen, ne? Also das, was da gemacht wird, also in voller Montur teilweise in solche Gebäude reinsteigen mit einer, ich glaube, mit einer Sauerstoffflasche hinten drauf und alles vernebelt und dunkel. Also das ist schon, also das sah für mich schon anstrengend aus. Bin ich auch nicht so der sportliche Typ, ne?
Wenn du bei uns anfängst, durchläufst du erstmal die Grundausbildung. Und bei der Grundausbildung geht es wirklich tatsächlich erstmal darum, Werkstoffkunde, ne? Also wie säge ich Beton? Worauf muss ich achten, wenn ich zum Beispiel ein Haus abstütze, ne?
Die Häuser. Darf ich da mal kurz unterbrechen?
Ja, sehr gern.
Ja, weil, also du hast ja gesagt, du machst ja jetzt die Pressearbeit, ne? Musstest du dann trotzdem die Grundausbildung machen?
Ja, selbstverständlich. Also die Grundausbildung ist quasi, quasi immer Voraussetzung. Traust du mir jetzt nicht zu, weil du sagst, oh Gott.
Nee, ich habe jetzt wieder so an mich gedacht. Ich habe jetzt wieder so gedacht, Mensch, wenn ich da jetzt mal Lust hätte, beim THW mitzumachen. Also ich bin da überhaupt gar kein Technikfreak und ich habe auch irgendwie, naja, also ich meine, wenn ich diese riesen Sägen da sehe, wie da irgendwelche Steine zersägt und sowas, das ist laut, das ist staubig. Und jetzt denke ich eigentlich nur so, ich will eigentlich nur die Homepage pflegen und da ein bisschen ehrenamtlich aktiv werden. Und dann schickt ihr mich erstmal in so eine Grundausbildung. Aber das ist zwingend Voraussetzung, ja?
Ja, das ist, du musst schon die Grundausbildung durchlaufen haben.
Mhm, dann erzähl mal, wie lange dauert die und was muss man da machen?
Also genau, also die dauert jetzt, die dauert ungefähr ein halbes Jahr, wobei man jetzt nicht jedes Wochenende dann in der Grundausbildung ist, sondern es ist dann mal ein Freitag, vielleicht auch mal ein Samstag bis so 16, 17 Uhr. Also man, das ist auch vielleicht an der Stelle kurz eingestreut. Weiterbildungsmaßnahmen und Übungen und sowas ist schon die Maßgabe, die möglichst außerhalb der Arbeitszeiten der Helfer zu machen. Ne, deswegen sind wir auch Ehrenamtler. Mhm. Einsätze ist was anderes. Bei Einsätzen muss sich dann der Arbeitgeber freistellen und wird dann aber durch das THW entschädigt entsprechend. Ne, also er zahlt dir quasi dein Gehalt weiter, kann das aber dem THW in Rechnung stellen. Insofern aber eben bei Einsätzen. So eine Grundausbildung, die ist dann eben üblicherweise Freitag, keine Ahnung, 18.30 Uhr, so dass es auch eine freundliche Zeit ist, dass jeder da hingehen kann. Und Samstag dann eben von um 8 bis 16 Uhr oder so. Und dann lernst du die Basics, ne? Wie ist die, wie ist das THW aufgebaut? Natürlich wichtige Themen wie, wann ist das THW gegründet? Aber du
1950,
habe ich schon mal bestanden. Hast du schon mal bestanden. Dann lernst du natürlich auch, wie gesagt, Werkstoffkunde, ne? Also was sind Besonderheiten, Metall, Stein, was musst du, ne? Hatte ich gerade ja angesetzt zu erzählen, wenn ich zum Beispiel so eine Wand abstütze, dann sind die Häuser ja heutzutage alle gedämmt. Mhm. Wenn ich da jetzt einfach nur abstütze und da ist Dämmung und dahinter ist weich, dann kann es ja passieren, dass ich da direkt, ne, dass ich das durchdrücke oder nicht richtig abstützen kann und das lernt man dann halt, ne, oder wie man einen Mauerdurchbruch macht, dass man den eben dachförmig macht, ne, dass da wie man Trümmerkegel begeht und so weiter und so fort. Und du lernst halt dann auch praktisch tatsächlich Metallsägen, Holzsägen, Bohren, dann, was du sagtest, ne, mit dem großen Trennschleifer, mit
Zweitaktmotor,
so Trennschleifer dann mal schön ins in Beton sägen. Wobei, ich muss sagen, du sagst jetzt nicht so richtig, bei uns, es fanden alle geil. Und die Fotos sind doch wohl,
einmalig.
Ja. Ne, wenn so der Staub aufsteigt und das hat so ein bisschen Rammstein-Vibes. Funken fliegen und Staub steigt auf. Ja. Genau. Du musst auch entsprechend natürlich eine Sanitäts quasi eine eine Ausbildung, also diese Schulung machen, ne, diese einfache, die du auch brauchst für den Führerschein, musst du aktuell nachweisen. Du musst tatsächlich auch Impfungen nachweisen. Also es gibt Hepatitis A und B ist zum Beispiel vorgeschrieben beim THW, Tetanus ist vorgeschrieben, bezahlt das THW, aber musst du eben entsprechend dann auch machen lassen. Ja, und dann hast du am Ende des halben Jahres hast du dann eine Prüfung, wo du auch verschiedene, oder du musst, wo du nachweisen musst, dass du auch was gelernt hast, ne? Und das ist dann eine halbe Stunde eine Theorieprüfung, also kann man vielleicht ein bisschen mit der Fahrschule vergleichen, ne? Erst musst du durch die Theorie, bevor du in die Praxis darfst. Da musst du 40 Fragen beantworten im Multiple-Choice-Verfahren, ist aber dann auch so ein bisschen wie der Fahrschule. Es gibt Online-Übungsbögen vom THW. Wenn du die alle mal durchgekreuzt hast, hast du jede Frage einmal gehabt. Also ist jetzt schon, also da musst du dich schon sehr blöd anstellen, wenn du da durchfällst. Passiert auch, also ich kenne keinen, der durch die Theorie durchgefallen ist. Und dann geht's in die Praxis und dann musst du zeigen, dass du, was wir ja auch beim THW sehr gut können, ist so Stichebunde, nennen wir das, also so Knoten, ne? Machen. Und als ich angefangen habe und das erste Mal beim Einsatznachsorgeteam war und die uns so eine Schulung gemacht haben, wie kann man mit Stress umgehen, wer ist da, wenn du nach so einem Einsatz nicht mehr kannst, ne, weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil vielleicht hast du Dinge gesehen, die du eigentlich nicht sehen wolltest oder die du nicht verkraftest oder nicht einfach verkraftest, dann ist das ENT, das Einsatznachsorgeteam da. Und der, der diesen Vortrag machte, der sagte, wir sind der größte Bondage-Club Deutschlands, ne? Weil wenn wir was können, dann ist das Leute einbinden und festknoten, weil wenn du jetzt zum Beispiel, du musst dir vorstellen, du gehst über so ein Trümmerfeld und du musst eine Person tragen. Dann muss die Person ja muss ja auf der Trage festgebunden sein, damit sie nicht runterrutscht, ne? Weil du musst ja dir vorstellen, das ist ja nicht eben, du gehst ja nicht über eine Straße, sondern du musst ja selber gucken, wie komme ich jetzt irgendwie um die Ecke, wie schiebe ich den über die Mauer, und deswegen muss der natürlich entsprechend festgebunden werden, und da musst du natürlich die ganzen Knoten kennen, oder wenn wir eine Tauchpumpe irgendwo reinlassen, dann muss die natürlich auch festgebunden werden, sonst ist die weg. Und das musst du dann zeigen, dass du das auch kannst, ne? Dass du einen Ankerstich kannst, dass du zwei Leinen verbinden kannst mit einem entsprechenden Knoten, dass du Leitern aufstellen kannst, Leitern verbinden kannst, Leitern sichern kannst, also ganz einfache Sachen, dass du Ketten verbinden kannst. Dann Rettungsspreizgerät, der Traum meiner Kinder. Wenn ich früher das Feuerwehrbuch vorgelesen habe, war das immer das Lieblingsgerät, wo man so Metalltüren zum Beispiel aufbiegen kann an Autos oder auch die Rettung, die Schere, ne, also wo man dann mit hydraulischer Kraft eben auch was durchschneiden kann, dass man das aufbauen kann, vorschriftsmäßig sich auch selber schützen, das ist bei uns halt auch ganz wichtig, ne, also dass du weißt, welche Schutzkleidung muss ich anlegen, wenn ich irgendetwas tue, weil nichts ist schlimmer als ein Helfer, der sich selbst gefährdet oder nicht weiß, was er tut, ne. Der kann dann auch keinem mehr helfen. Ja, verschiedene Sachen absägen, Beton, Holz, Stein musst du nachweisen, du musst Sandsäcke, das ist ja auch ein Thema, was wir sehr oft machen müssen, ne, dass du einen Sandsack richtig befüllen kannst, dass du den Sandsack richtig hinlegst und auch einen Sandsackdamm bauen kannst, das ist, klingt jetzt vielleicht trivialer, als es dann ist, das Ding muss ja auch dicht sein.
Sind wir immer noch in der Grundausbildung?
Wir sind immer noch in der Grundausbildung, genau, dass du einen hydraulischen Heber bedienen kannst, also so eine Betonplatte hochheben mit so einem hydraulischen Lukas-Heber. Das musst du zeigen, dass du das kannst, dass du das richtig unterbaust dabei, dass du dich schützt, dass du zum Beispiel nicht unter die Last greifst, ne? Weil die könnte ja runterfallen. Dass du eine Beleuchtung aufbauen kannst, klingt jetzt auch trivial, ne? Aber du musst natürlich so ein Aggregat anwerfen können, also so ein benzinbetriebenes Aggregat auch anschmeißen können. Das hat 8 kW, dann, dass du es richtig aufbauen kannst, die Beleuchtung, dass es auch richtig ausgeleuchtet ist. Die Prüfung dauert dann so ein paar Stunden. Also je nachdem, wie viele Prüflinge, kann es schon mal so einen Tag dauern, bis dann alle durch sind. Genau.
Da schließen sich dann aber für die Ausbildung und für die Prüfung wahrscheinlich einzelne Ortsverbände auch dann zusammen, ne? Weil sonst kommen die wahrscheinlich gar nicht auf die Vielzahl der Leute, die man dafür braucht, ne? Oder?
Also für die Ausbildung nicht. Die Ausbildung findet immer in den einzelnen Ortsverbänden statt. Unsere letzte Grundausbildung waren, glaube ich, 7 Menschen. Eine Frau und der Rest Männer. In Hilden war es tatsächlich, jetzt waren es glaube ich um die 20. Da hatte Düsseldorf aber auch gesagt, wir können keinen mehr aufnehmen, geht auch nach Hilden. Da muss man halt auch immer gucken als Ortsverband, es bringt ja auch nichts, einfach nur auszubilden. Du musst ja dann auch die Möglichkeit haben, die Leute irgendwie in einer Gruppe zuzuordnen. Ne? Also das ist ja auch blöd, wenn ich hier 20 HelferInnen ausbilde und weiß aber nichts, mit denen anzufangen. Ja, das wäre halt für uns, weiß ich nicht, 20 wären, glaube ich, ein bisschen viel.
Und wie macht er das dann so jetzt so im Alltag? Also jetzt kommt kein Alarm rein, dann spielt man ja wahrscheinlich nicht nur Kicker und grillt, sondern wäre zwar auch eine gute Idee.
Also ich überlege gerade, wir haben zwei Kicker im Ortsverband. Vielleicht sollst du mal vorbeikommen. Wir spielen auch Kicker. Also ich furchtbar schlecht.
Habe ich alles schon gesehen. Schlecht. Ja. Da gibt's Fotos. Genau. Ne? Ihr macht auch Hochzeiten für die Mitglieder, also so mit EGS-Gestänge genau. Oder wie das hieß.
Genau, also wir verheiraten Mitglieder dann zwangs, damit wir mal eine Feier haben. Nein, Quatsch. Wir machen das alle freiwillig. Die kriegen auch freiwillig Kinder. Genau, dass man auch mal was zu feiern hat. Nee, also vom Prinzip her hast du die Grundausbildung durchlaufen, dann kannst du zum einen weitermachen, verschiedene Fachausbildungen, also wenn du jetzt zum Beispiel, was du vorhin erzählt hast, Artenschutzgeräteträger werden möchtest, AGT heißt das dann bei uns, wir kürzen das ja auch alles ganz gerne mal ab, dann musst du da nochmal eine Zusatzausbildung nach der Grundausbildung machen. Ne? Da musst du auch nochmal eine separate Untersuchung machen, dass du auch fit genug bist, um ein Artenschutzgerät zu tragen. Weil genau das, was du beschrieben hast, du hast die Flasche, das ist nicht leicht. Du stehst, bist da alles vernebelt und musst da vielleicht irgendwo durchkriechen und irgendjemand rausziehen. Da muss man schon eine gewisse Grundfitness mitbringen. Und auch wissen, was man tut, dass man sich und andere nicht gefährdet. Aber es gibt auch so Kettensägen, Schulungen und so weiter und so fort. Also man kann sich dann ständig weiterbilden oder weiterentwickeln in der Fachlaufbahn. Und was eben auch ständig ist, diese Übung. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn ich vor 2 Jahren in der Grundausbildung gelernt habe, wie ich ein Funkgerät bediene und dann kommt irgendwie nach 2 Jahren ein Einsatz und sage, oh, was ist denn das? Und wo liegt denn das eigentlich auf dem Auto? Wie kriege ich das denn da raus? Sondern wir haben alle 2 Wochen Zugdienst, immer Freitag abends. Und dann werden zum einen nochmal Theorie nachgeschult, ne? Gesagt, auch wirklich so ganz platte Sachen auch mal, was liegt denn wo auf dem Auto. Und wir fahren natürlich auch Übungen. Also wir waren jetzt zum letzten Zugdienst, waren wir in Hubbelrad auf dem Übungsgelände. Das ist total cool. Also es gibt auch, muss man auch sagen, es gibt nichts Schöneres, als wenn es dunkel ist und das Blaulicht ist und du beleuchtest das und du kriegst da irgendwo durch, das ist schon cool. Also das macht auch den meisten immer Spaß. Ne? Und wir haben, also Szenario war da an der Stelle bei der letzten Übung, dass eben Erdbeben, das Haus ist komplett eingestürzt und auf dem Übungsgelände hast du dann eben auch entsprechende Röhren in der Erde und entsprechende Häuser, die so ein bisschen zusammengestürzt sind. Und wir 3 Personen, also laut Ordnungsamt müssten da 3 Personen sein und die haben wir dann entsprechend eben, einer war in so eine Betonröhre, einer war im 2. Stock eingeschlossen und einer war in den Wald gerannt. Die musste man dann entsprechend retten, also finden und entsprechend bergen dann und genau.
Wären das so typische Szenarien dann auch tatsächlich so für euch, so um alarmiert zu werden?
Ja, ja. Ja. Na, ich glaube, Erdbeben ist jetzt hier nicht so typisch. Eher ist natürlich Wasser ist immer ein Thema, ne? Also wenn man jetzt dran denkt, was waren die letzten großen Einsätze? Also wir hatten jetzt nochmal eine Alarmübung gemeinsam mit der Feuerwehr und dem DRK in Wülfrath, da im Kalkwerk. Da war das Szenario eben Kalkwerk brennt und also das wäre ein Szenario, ne? Und ein Teil davon und Menschen sind da eben verschüttet. Feuerwehr hat dann die Löschung übernommen. Das DRK hat eben die Menschen übernommen und wir haben eben die Menschen dann rausgeholt. Das wäre so ein Szenario, was denkbar wäre. Aber die typischen Szenarien sind tatsächlich jetzt eher so Flutszenarien, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten. Ne? Du hast ja auch gefragt, was sind so Szenarien, wo die Helfer sich gerne dran erinnern. Das ist sicherlich, was gerade die Älteren oder die länger da sind, das heißt nicht mal, dass die älter sind, aber die so schon ein paar Jahre dabei sind, die erzählen natürlich auch immer mit leuchtenden Augen, von der Elbeflut 2013. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ne, wenn man sagt mit leuchtenden Augen, aber das ist ja das, wozu du Helfer bist. Ne? Wenn du dann hinfahren kannst, da zwei bis drei Wochen vor Ort bist, kaum Schlaf kriegst, da Sachen schützt, Sandsäcke stapelst, Brücken baust und so weiter. Deswegen machst du das ja. Und das ist natürlich das, wo dann auch die Erlebnisse passieren, die man sich dann im Nachgang gerne noch abends auf dem nach dem Dienst erzählt, Mensch, weißt du noch, genau. Oder eben Tief Bernd, ne, das war jetzt sicherlich die letzte große Geschichte, wo wir oder der Ortsverband erst in Erkrath und Krüten geholfen hat, ne, am Anfang eben, und dann in Bad Münstereifel war. Ich glaube auch ein, zwei Wochen in Bad Münstereifel dort eben geholfen hat. Und dann war man, glaube ich, noch mal eine Woche in der Bereitstellung, wo wir dann aber nicht mehr gebraucht wurden. Ne? Also es ist natürlich, gibt auch so Bereitstellungssituationen. Wir sagen immer so witzigerweise, dass THW, das W steht für warten. Ne? Also es kann auch sein, du wartest einfach mal Stunden, ob du zum Einsatz kommst oder nicht. Das ist einfach so, ne? Die Lage ist unübersichtlich und dann ist es ja gut, wenn man noch eine Einheit in der Hinterhand hat, die notfalls mit rein noch eingreifen könnte. Kann aber auch sein, sie kommt nicht zum Einsatz. Das gehört halt auch dazu, das Warten im
Einsatz. Jetzt hattest du mir im Vorgespräch gesagt, auf Ortsverbandsebene arbeiten alle ehrenamtlich. Im THW selber sind so 2% hauptamtlich, der Rest auch ehrenamtlich, aber auf Ortsverbandsebene alle ehrenamtlich. Und bei Auslandseinsätzen, gibt's da spezielle Verbände, die angefordert werden, oder kann theoretisch jetzt auch euer Ortsverband fürs Ausland angefordert werden?
Nee, das ist, also wir haben ja eine, also wir haben schon seit den 80ern schnelle Einsatzeinheiten, Bergung Ausland und die sogenannte SEBA und auch seit 2004 Wasser Ausland, die SEWA. Und das sind aber da sind Menschen, die eine entsprechende Qualifizierung haben. Also du kannst dich theoretisch dafür bewerben, auch praktisch auch. Musst natürlich entsprechende Fremdsprachenkenntnisse nachweisen und dich entsprechend qualifizieren. Das sind auch Ehrenamtler, aber da musst du schon auch mit noch mehr Stunden rechnen, als du sie in so einem normalen Ortsverband zu leisten hast, ne? Einfach für die Ausbildung, für das Üben. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, ob du da in einem fremden Land durch die Trümmer steigst da musst du schon mehr Zeit, die du da verbringst auf jeden Fall und eben auch mehr Zeit, die du mit Training und Übung verbringst dafür. Da musst du mit deinem Arbeitgeber schon fein sein, dass der einverstanden ist, dass du so viel fehlst.
Ja, klar. Habt ihr denn theoretisch eine Obergrenze an Leuten, die ihr in Ortsverband aufnehmen könnt? Also wenn jetzt hier nach der Podcast-Folge 100 Leute sich melden und sagen, hey, wir wollen mitmachen, würde das gehen oder sagt ihr
also
dann,
100,
also 10 würden 100. Auch erstmal reichen?
Genau, also 10 würden auch erstmal reichen. 100 wären, glaube ich, schon echt Schmerzgrenze. Die musst du ja auch alle ausbilden.
Ja,
Ich glaube, also das muss man halt individuell entscheiden. Ne? Auch was wollen die Leute dann in Zukunft machen? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, Mensch, ich bin nicht so der Fan von durch den Dreck kriechen, aber ich würde wahnsinnig gerne in der Verwaltung euch helfen und euch unterstützen. Ne? Die brauchen wir ja auch. Also es ist, ne, also klar, wie gesagt, Grundausbildung ist, glaube ich, noch eine vereinfachte Grundausbildung, aber die ist schon notwendig. Aber du musst halt gucken, ne, was ich glaube, wichtig ist auch immer, mit dem potenziellen Helfer vorher zu sprechen, was erwartet dich denn? Ne, ist es, das ist jetzt nicht, ich mache die Grundausbildung und dann gucke ich mal, sondern das ist, ich mache die Grundausbildung und dann bin ich zumindest mal jeden zweiten Freitag von 18:30 bis 0 Uhr, 23 Uhr vielleicht auch im Ortsverband und nehme an den Diensten teil. Das muss ich einplanen, das muss ich mit meiner Familie klar haben, dass die das mitmachen. Wenn ich in den entsprechenden Gruppen, die machen auch noch zusätzlich zwischendurch Übungen, da muss ich vielleicht auch noch mal ein paar Stunden in der Woche einplanen. Wenn ich mich weiter qualifizieren will, muss ich auch noch mal Zeit am Wochenende einplanen. Und auch sonst ist ja immer was zu tun. Ne? Der Schirmmeister muss dafür sorgen, dass die Fahrzeuge, das kann er auch nicht nur Fahrstunden während des Zugdienstes sich da hinsetzen, sich darum kümmern, sondern das muss gewährleistet sein. Ne? Also ich glaube, du musst dir einfach klar sein, kann ich das? Also will ich das? Ist erstmal ganz richtig. Habe ich so ein Helfersyndrom? Und dann musst du halt ganz klar auch mit deiner Familie klar sein. Das bedeutet, ich bin dann und dann nicht da. Ne? Das muss man klären. Musste ich mit meiner Frau und meinen Kindern auch klären, zu sagen, pass mal auf. Also die sagen immer, Freitag geht der Papa spielen, ne? Mit den großen Autos und den großen Werkzeugen. aber das ist halt klar. Aber wenn du das nicht hast, also wir hatten auch die haben dann nach einer Weile erkannt, okay, hatte ich mir jetzt irgendwie leichter vorgestellt. Ne? Deswegen muss man vorher gut nachdenken und gemeinsam reden.
Ja, du hattest mir im Vorgespräch auch ein Wort genannt, was ich dann, sag ich mal, für so ein Ehrenamt bisher noch nicht so kannte, das Wort Dienstverpflichtung. Ne? Du hast auch von der App gesprochen, wo ich sozusagen, ich habe das jetzt so verstanden, ich sage das jetzt mal laienhaft, zu Orten bin, also bin ich irgendwo in der Nähe und verfügbar. Du hast gesagt, man muss den Urlaub im Prinzip zumindest mal angeben, dass man sagt, okay, dann und dann habe ich Urlaub gebucht. Der wird jetzt nicht, ist jetzt nicht genehmigungspflichtig, also nicht wirklich, aber man muss den zumindest transparent gestalten. Also das Wort Dienstverpflichtung zeigt ja eben auch, naja, ich kann da auch allein aus kameradschaftlichen Gründen nicht sagen, nur mal bin ich da, mal bin ich nicht da. Ne? Also ich gehe da auch schon, sagen wir mal, der Gruppe gegenüber eine Verpflichtung ein. Ne?
Genau, also das ist ja auch, also jetzt stell dir vor, du hast einen Helfer, der findet es nur geil, wenn irgend so ein
Brand
ist oder so, damit mal mit rauszufahren.
Ja.
Jo, aber der muss ja wissen, wo die Sachen liegen. Der muss ja trainiert sein. Der muss ja mit den anderen, du musst ja auch Hand in Hand arbeiten. Du musst dich ja aufeinander verlassen können. Und das ist natürlich anders als bei der Feuerwehr oder so. Bei uns ist tatsächlich 80% unserer Ehrenamtstätigkeit ist Übung, und Weiterbildung, ne? Das ist, und 20% ist tatsächlich mal ein Einsatz, ne? Der Rest ist wirklich immer wieder üben. Ist vielleicht auch vergleichbar mit der Armee, ne? Also die üben ja auch ständig und hoffen, dass sie nie ins Kriegsgebiet kommen. Bei uns ist es ein bisschen, vielleicht ein Stück weit anders. Wie gesagt, wir hoffen natürlich nicht, dass irgendjemand was passiert, aber das ist wie der Feuerwehrmann, der will ja auch, dass es brennt, damit er löschen kann. Insofern arbeiten wir natürlich auch dafür, dass wir mal in Einsatz können und sind dann natürlich auch ein Stück weit froh, wenn es zu einem Einsatz kommt, wo wir auch mal gefordert sind mit dem, was wir können. Nicht, ne? Also natürlich tut es uns total leid für die Menschen, die betroffen sind, aber dass wir helfen können, das ist natürlich das, was uns antreibt, jeden Tag zu üben.
Wenn ihr jetzt zu so einem ganz schlimmen Unfall sozusagen gerufen werdet, also ich weiß noch hier, ich glaube, das war Enschede oder sowas, wo dieser Zug entgleist war. Nehmen wir mal sowas. Ja. Oder eine Massenkarambolage und da muss auch irgendwie was abgesichert werden, weil der Brückenpfeiler, was weiß ich, betroffen ist oder keine Ahnung was. Kann ich dann auch einen Rückzieher machen und sagen, ganz ehrlich, traue ich mir nicht zu?
Also solltest du sogar. Also wenn du, also ich sag mal, ich mach's mal ein bisschen einfacher. Der Gruppenführer sagt, du sollst da hoch in den zweiten Stock, in das halb eingefallene Gebäude, die Leiter da hoch. Und du sagst, normalerweise habe ich keine Höhenangst, aber jetzt, mir schlottern die Knie schon bei dem Gedanken, dass ich da hoch war. Dann dem Gruppenführer oder dem Truppführer, als Truppführer ist dann quasi der im Einsatzfall einen Trupp anführt, melden und sagen, ich kann das nicht, müssen jemand anders holen. Und wenn du sagst, ich verkrafte das nicht, keine Ahnung, das kann sich ja auch immer ändern, ne? Also ich sag mal ganz blöd, da ist ein Kind betroffen und du bist gerade frisch Vater geworden. Das hat dich gestern noch nicht gejuckt, aber heute kannst du irgendwie das nicht verkraften. Dann muss man das natürlich melden und sagen. Ja? Das ist ganz wichtig, da seine Grenzen auch aufzuzeigen. Wenn du es erlebt hast, und stellst im Nachgang fest, du hast eine entsprechende Stressreaktion, ne? Das ist auch immer ganz wichtig, diese Reaktion deines Körpers, das wird den HelferInnen auch immer gesagt, das ist eine normale Reaktion auf eine außergewöhnliche Situation, ne? Dass du einfach sagst, du hast daran jetzt noch zu kauen und dann muss man gucken, wie lange sich das hinzieht und dann haben wir erstmal das auch da unser Einsatznachsorgeteam, das sind erfahrene HelferInnen, die dann auch kommen und vielleicht auch mit der Gruppe, mit dem Trupp arbeiten oder auch nur mit dir. Und wenn die feststellen, nee, das reicht nicht, dann haben die auch einen kurzen Draht zum Psychologen, dass man eben auch da schnell einen Termin kriegt, dass einem schnell geholfen werden kann.
Ne? Weil auch das werdet kann ihr denn passieren. Im Vorfeld psychologisch geschult oder vorbereitet auf mögliche Krisensituationen?
Naja, in der Theorie, also es gibt immer die Möglichkeit, ne, aber es gibt jetzt keine, also wie gesagt, das ist auch Teil der Grundausbildung, so eine Schulung beim Einsatznachsorgeteam, wo du wirklich 8 Stunden mal erzählt kriegst, was kann alles sein, wie kannst du reagieren, also wie kann dein Körper reagieren einfach, ne, wie kannst du mit so einem, und was kannst du tun? Ja, das ist halt so, früher, sagen wir ehrlich, da hat vor 20 Jahren, da wurde ein Kiste Bier hingestellt und dann Männers, wir reden nicht mehr drüber.
Ja. Ne?
Da sind wir heute zum Glück deutlich weiter. Heute haben wir erkannt, Alkohol ist kein guter Ratgeber in solchen Fällen, sondern man muss halt doch einfach drüber reden und vielleicht möglichst keinen Alkohol trinken, weil das genau eben das verhindert, dass man
da, genau. Also Steffen, ich merke schon, die Grundausbildung, die ist wirklich sehr umfassend. Ich weiß aber nicht, ich habe auch noch eine Frage vorbereitet, ob du die beantworten kannst, ob das auch Gegenstand der Grundausbildung ist. Da kommen wir nochmal ganz am Anfang unseres Gesprächs drauf, auf die Farbe Blau.
Ja.
Wie heißt denn die Blau? Farbe? Nee, wie die heißt, die Farbe?
Das ist tatsächlich, weiß ich nicht. Kam THW Blau. Ich weiß es nicht.
Tatsächlich, so heißt es wohl im Volksbund, aber tatsächlich ist es Ultramarin und RAL 5002. Also die gibt es wirklich als RAL-Farbe und ist tatsächlich zugeordnet.
Genau, wäre ich tatsächlich von ausgegangen, weil die müssen ja einheitliche Farben haben, die PKWs und LKWs und so. Also dass es da eine Farbnummer gibt, war mir fast klar, aber ich hätte es nicht gewusst. Nee. Aber habe ich was dazugelernt bei dir?
Ja, man findet nämlich im Internet ein TH-Wiki und da gibt es ganz viele Fachbegriffe, wo man das nochmal sozusagen googeln kann. Ne?
Genau, also THW-Wiki ist tatsächlich auch was, wo ich jetzt nachlesen würde, ne, mit so einer Frage, wenn du zu mir kämest. Das ist tatsächlich, also du findest sehr viele Informationen im Internet. Wir sind da, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt, genau.
Definitiv. Ja, gibt es einen Gruß beim THW, so was weiß ich, Hals- und Beinbruch oder sowas? Gibt es bei euch sowas irgendwie?
Nö, nicht bewusst, nö. Also wir sagen guten Tag und auf Wiedersehen. Gut. Also nach jedem Einsatz ist nochmal antreten und dann wird nochmal Revue passieren, was lief gut, was lief nicht so gut. Also das ist ein bisschen wie bei der Armee. Vor jedem Dienst ist eben auch eintreten und entsprechend, also das ist dann schon so ein bisschen militärisch. Aber nee, sonst gibt's keinen Gruß. Vielleicht soll ich dir vielleicht noch erzählen, wie lange es den Ortsverband eigentlich gibt und warum wir jetzt nach Erkrath zählen, warum wir nach Erkrath ziehen. Ne? Also wir ziehen ja um.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Das ist richtig. Genau. Nee. Siehst du, hast du gar nicht mitgekriegt. Also tatsächlich sind wir ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, für Mettmann, für Hahn und Erkrath zuständig. Also wir sind jetzt nicht nur Hahn 1968 in Mettmann gegründet, auch damals als THW Mettmann. Und 87 war dann das Gelände in Mettmann zu klein und man zog eher auf die Leichtmetallstraße 6 in das Gelände. Aber das ist tatsächlich mittlerweile auch viel zu klein für uns. Also wir haben schon so einen Container stehen, wo die Umkleidekabinen drin sind, wo dann aber selbst im Container nicht alle einen eigenen Spind haben, weil es echt zu eng ist. Also viele teilen sich ihre Spinde mit anderen. Und auch unsere Fahrzeuge haben in der Fahrzeughalle nicht alle Platz. Also wir haben auch dauerhaft Sachen draußen stehen, was ja auch nicht gut ist. Ne? Wird wahrscheinlich keiner klauen, aber es wird ja nicht besser, wenn es bei Wind und Wetter draußen steht. Und deswegen ziehen wir tatsächlich nächstes Jahr nach Erkrath und haben da ein Grundstück, was fast 5000 Quadratmeter hat und was jetzt wirklich auch nach unseren Bedürfnissen umgebaut wird, wo wir für alle HelferInnen Platz haben, wo wir genug Platz für unsere Fahrzeuge, für das ganze Material haben. Also es wird richtig schick. Wir werden dann wahrscheinlich THW Aircraft heißen, aber die Zuständigkeit wird sich nicht ändern. Und die Journalistin von der RP fragte mich dann, hat das dann jetzt eine Relevanz, dass sie länger nach Hahn brauchen? Und das hat tatsächlich auch keine Relevanz, weil wir sind ja nicht die Feuerwehr, die irgendwie ein paar Minuten vor Ort sein muss, sondern wir haben ja eine gewisse Vorlaufzeit. Und ob wir jetzt aus Erkrath kommen oder aus Krüthen, das spielt für Hahn jetzt, glaube ich, eine sehr untergeordnete Rolle.
Aber das ist ja ganz toll, Steffen. Dann ist ja jetzt bei Aufnahme dieser Podcast-Folge das eigentlich schon eine historische Sensation, eine historische Aufnahme mit dem THW Ortsverband Hahn, den es dann im Jahr 2024 wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben wird. Ja.
Genau. Also den Ortsverband gibt es immer noch, aber eben dann mit dem Namen Erkrath,
weil du kannst
ja,
genau. Ja, ja, klar.
Und worüber wir auch noch nicht geredet haben, unsere Jugend. Wir haben ja auch Jugendliche bei uns, die quasi, also genau wie die Feuerwehr eine Jugend hat, das DRK eine Jugend hat, auch das THW eine Jugend. Das ist ein eigenständiger Verband. Da können Jugendliche von 6 bis 17 Jahren mitmachen. Die werden genauso quasi rangeführt an die Gerätschaften, an die Werkzeuge, müssen genauso Licht aufbauen und so weiter und so fort, wie die Helfer innen auch. Und da haben die auch richtig Spaß dran. Also die, ne, die machen das Gleiche wie wir. Mhm. Natürlich ein bisschen abgespeckter Form, ne, so ein Aggregat schleppen, so ein 8 kW ist natürlich auch schwer. Das können die, glaube ich, nicht. Da hänge ich auch dran, wenn wir da zu viert das schleppen müssen über eine Strecke. Vom Prinzip her machen die schon unsere Übungen. Und da machen die Jugendbetreuer auch richtig coole Sachen mit denen. Also einmal über die Düssel drüber, ein Seil spannen oder so ein Gurt spannen, wo sie dann eben drüber laufen können und entsprechend abgesichert sind. Also da passieren richtig tolle Sachen. Genau, und sie haben uns auch geholfen. Sie haben uns tatsächlich auch unterstützt, wo wir in Erkrath die Flüchtlingsunterkunft da aufgebaut haben, ja, also die Betten aufgebaut und die Abtrennung gemacht haben. Da waren die Jugendlichen auch ganz begeistert mit dabei und haben geholfen.
Ja, das glaube ich. Ja, und ich denke mal, viele bleiben ja wahrscheinlich dann auch hinterher da und bleiben dem Ortsverband dann auch erhalten. Ne? Also insofern ist das ja dann auch für alle Beteiligten super, dass so ein bisschen der Nachwuchs vielleicht so ein bisschen spielerisch erstmal dabei ist und dann so nach und nach in diese Aufgaben hineinwächst. Ne? Super, ja.
Genau, also das, du hast natürlich so ein bisschen, also jetzt hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass wir so grob gesagt eine Generation sind, ne? Zu unserer Zeit gab es ja noch Zivildienst und zu unserer Zeit gab es noch Wehrdienst und du hattest quasi drei Optionen, Wehrdienst, Zivildienst oder THW. Ich hatte Freunde, die wollten studieren, die sind dann, haben sich dann entsprechend die Jahre beim THW verpflichtet. Und die gibt es, das ist ja auch weggefallen, genauso wie der Zivildienst, ne? Dass man auch gucken muss, ne? Wir haben auch Buftis, aber es ist halt nicht mehr so wie früher, dass du irgendwie, also die Leute kamen nicht von alleine. Also früher kamen die von alleine, ne? Weil es einfach diesen Zwang gab, macht das eine oder das andere. Da muss man heute sicherlich auch ein bisschen im Wettstreit mit den anderen Hilfsverbänden um die Kids und Jugendlichen buhlen, die sich für sowas interessieren. Ne? Das ist sicherlich auch so, genau.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte mit unserem THW. Also viele kennen es so ganz oberflächlich, aber so, was sie ganz genau machen und wie so der Alltag aussieht, da bedanke ich mich mal ganz herzlich jetzt bei dir, dass du mal wirklich dezidierte Einblicke gegeben hast. Mega interessant, total vielseitig das Ganze. Ich dachte tatsächlich auch immer nur so, ja, Sandsäcke schleppen oder sowas, aber das ist halt viel mehr. Und ich finde es einfach auch gut zu wissen, dass es das THW gibt, wenn mal eine Notsituation eintritt, dass es hier auch in der Nähe, sagen wir mal, gut ausgebildete Ehrenamtler gibt, die auch einfach Spaß haben zu helfen. Ich glaube, das ist total wichtig.
Ja,
ne?
Absolut. Also ich glaube, der Spaß ist da und das ist auch das Wichtigste, auch gerade in einem Einsatzfall, dass du gut ausgebildet bist und dass du Bock drauf hast, ne?
Dennoch wünsche ich euch, dass ihr jetzt nicht zu so hammerharten Einsätzen angefordert werdet, sondern dass das alles, sag ich mal, glimpflich abgeht, dass ihr euch selber gut schützt und dass das Glück auf eurer Seite ist. Also da ganz herzlichen Dank erstmal fürs heutige Gespräch und toi 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 für euren Ortsverein in der Zukunft, auch mit dem Umzug und mit den neuen Räumlichkeiten, dass ihr euch da schnell eingewöhnt und mit den Erkrather Kollegen auch gut zusammenwachst.
Ja, danke schön. Danke schön, dass ich da sein durfte, ein bisschen was über diese spannende Tätigkeit erzählen durfte. Und wer Interesse hat, kann sich gerne auf der Homepage informieren. Oder eben einfach mal Kontakt aufnehmen über Facebook, Instagram oder die Homepage und dann quatschen wir mal, ob das das Richtige ist.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.